Wenn ich habe Überfluss, hat der Chor eben gesungen. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen, ihr Lieben, an diesem Erntedankgottesdienst, der tatsächlich eine Botschaft ist, eine Botschaft Gottes an eine Überflussgesellschaft. Ich war selber überrascht, wie treffend, wie klar, wie warnend ein 3500 Jahre alter Text genau in unsere Situation, unseres Landes, unserer Gesellschaft hineinspricht. Gottes Botschaft an eine Überflussgesellschaft, das ist nicht die klassische Erntedankpredigt, wenn es so eine denn gibt, mit dem Aufruf, einfach dankbar zu sein. Das gehört dazu. Aber das Problem liegt viel, viel tiefer. Und es gibt einen Text in Gottes Wort, der aus einer völlig anderen Kultur, einer völlig anderen Zeit, einer anderen Sprache geschrieben wurde, aber zeitlose Wahrheiten enthält, die, glaube ich, ganz genau die Probleme unseres Landes, unseres Zeitgeistes und unserer Gesellschaft aufzeigt. Aber keine Sorge, hier geht es heute nicht um Politik und Zeitkritik. Das ist immer sehr leicht, über die anderen zu schimpfen und die Politiker und die Gesellschaft. Es soll ja um uns gehen. Mit Sicherheit haben wir schon gehört vom amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist so der American Dream, von dem drüben zumindest über dem großen Teich viele hoffen. Ich glaube, wir hoffen genauso, dass es uns trifft, aber die wenigsten schaffen es dann doch tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal gehört habt, vermutlich schon, aber vielleicht auch wieder vergessen habt. Es gab auch mal einen deutschen Traum, der wurde nicht ganz so genannt. Aber vor 75 bis 80 Jahren gab es einen deutschen Traum im Nachkriegsdeutschland und der hieß, vielleicht erinnern wir uns an einen gut gebauten Wirtschaftsminister aus Bayern, Wohlstand für alle. Wohlstand für alle. Ludwig Erhard, bayerischer Staatsmann gewesen und Jurist, der Ende der 40er Jahre nach Gründung der Bundesrepublik 1949 unter Adenauer Wirtschaftsminister war und ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben hat. Also wenn dich Wirtschaft interessiert, schnapp's dir einmal, kriegt man bestimmt noch irgendwo antiquarisch. Und lese einmal die Ideen von Ludwig Erhard. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Sehr, sehr, sehr gute Ideen. Der eigentlich Gründungsvater von unserem Staat, Sozialstaat, unserer sozialen Marktwirtschaft, die wir haben. Und es klang sehr, sehr verlockend. Und das Verrückte ist, es funktionierte. Wohlstand für alle nach Ludwig Erhard funktionierte. Und es schien in eine grandiose Richtung zu gehen. Überall ging es los mit Werbungen, sogar Putzen sollte jetzt Spaß machen mit Persil, froh in den Hausputz mit nur den richtigen Produkten. Es war eine mehr oder weniger ordentliche Familienkonstellation, wenn es dann noch Männer gab, die nach dem Krieg überlebt hatten oder aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen. Dr. Oetker, man nennt es sogar scherzeshalber ein bisschen die Dr. Oetker-Zeit, plötzlich gibt's Pudding aus der Packung. Wie genial ist das denn? Einfach rein und alle sind glücklich, wie wir sehen können. Der Mann kommt im Anzug von der Arbeit mit seinem VW-Käfer, versteht sich. Ist schon ein guter Spruch, das muss man dazu, also muss man sagen, wenn doch alles im Leben so gut funktionieren würde wie der Käfer. Da hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken gemacht. Aber in den 50er Jahren haben wir den Aufbruch in eine, jetzt könnte man es Kritiker würden sagen, Überflussgesellschaft. Eine regelrechte Fresssucht bricht aus. Wirklich, Menschen, die erlebt hatten noch 46, 47 einen Kältewinter, die gehungert haben, die gedarbt haben in dieser schrecklichen Zeit nach dem Krieg, gehen in den Supermarkt und plötzlich gibt's die Packung Hühnerschenkel, nur Schenkel. Wo ist der Rest vom Huhn? Egal. Das kauft man, das isst man. Eine regelrechte Fresssucht beginnt. Tatsächlich war das Übergewicht enorm, vor allem unter Frauen in den 60er Jahren, weil sie erlebt haben, was Hunger hieß. Und weil sie jetzt erleben, was Überfluss ist. Der Käfer als das Symbol dieser neuen Zeit, ein Auto für alle, es ist da. Und es scheint in eine wunderbare Richtung zu gehen. Ich aber glaube, ihr Lieben, wenn wir heute 75 Jahre später darauf zurückschauen, dann war das der Anfang vom Ende. Dann begann hier etwas, das im Endeffekt dazu geführt hat, wo wir heute stehen. Eine Überflussgesellschaft, die alles hat scheinbar und irgendwie doch nichts hat. Und wenn sie in die Zukunft schaut, auch gar nicht weiß, wofür sie kämpfen und arbeiten und ringen und leben soll. Und genau in so eine Gesellschaft hinein spricht Gott in 5. Mose. Und ich will diesen Text lesen,
5. Mose, Kapitel 8, die Verse 7 bis 18. 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 7 bis 18. Das Volk Israel, es steht vor dem verheißenen Land. Die Karte zeigt uns, wo in etwa diese 5 Mose-Bücher spielen. Alle Bibelkundeschüler von letzter Woche, die wissen es natürlich, da wurde das Pentateuch, gerade diese 5 Bücher Mose, behandelt. Wir haben 2. Mose, den Auszug aus Ägypten. 3. Mose unten, Berg Sinai. 4. Mose, die Reise durch die Wüste, die 40-jährige Wüstenwanderung. Und 5. Mose, unser Text, ist geografisch hier anzusiedeln, am Toten Meer. Kurz bevor es in das neue Land geht, nach 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Hitze, 40 Jahre von Wasserquelle zu Wasserquelle, 40 Jahre Manna vom Himmel, weil sonst nichts da ist. Und jetzt geht es in das Land von sprichwörtlich Milch und Honig. Und jetzt gibt Gott durch Mose sein Wort an das Volk und er gibt eine Botschaft an eine jetzt entstehende Überflussgesellschaft. Und hätte unser Volk vor 80 Jahren nur diesen Text überall eingraviert in unsere Gerichte und Schulen und in unsere Parlamente, in unsere Rathäuser als Erinnerung, was passieren wird, wenn diesem Text nicht gehorcht wird. Ich lese 5. Mose 8, ab Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Talebene und dem Gebirge entspringen. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen. Ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Dürftigkeit Brot essen wirst, in dem es dir an nichts mangeln wird. Ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Und hast du gegessen und bist du satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für das Land preisen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote und seine Rechte und seine Satzungen nicht hältst, die er dir heute gebiete. Damit sich dein Herz nicht erhebt, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und dein Rind und dein Kleinvieh sich mehrt und Silber und Gold sich dir mehren und alles, was du hast, sich mehrt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an deinem Ende. Und du in deinem Herzen sprichst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Nein, sondern du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gott es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu erschaffen, damit er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es an diesem Tag ist. Und es wird geschehen, wenn du irgend den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederbeugst. Ich zeuge heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch vernichtet hat, so werdet ihr umkommen, weil ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Gottes Botschaft an eine Überflussgesellschaft. Dieser Begriff ist kritisch, man sagt vielleicht auch Wohlstandsgesellschaft. Und gemeint ist eine Gesellschaft mit unverhältnismäßig hohem Wohlstand breiter Bevölkerungsgruppen. Das Volk Israel war noch nicht in diesem Zustand. Gott sagt zwar in diesem Text davor, Eure Kleider sind nicht verschlissen, eure Sandalen sind nicht abgetragen, weil ich sie euch erhalten habe in der Wüstenwanderung. Aber Gott sagt, ich bringe euch in ein Land, wo ihr nicht nur alles haben werdet, ihr werdet mehr als alles haben. Es wird regelrecht Milch und Honig fließen. Wir haben die Aufzählung, da ist nicht nur der Olivenbaum, da ist der Granatapfelbaum und Feigenbaum und es ist Fülle und Fülle da. Und Gott kennt das menschliche Herz, egal ob vom Juden vor 3.500 Jahren oder von dem Deutschen, heute 2025, er kennt unser Herz und deswegen hat er eine Botschaft. Eine Botschaft und das Erste, was er tut, er nennt drei Dinge, die Gott in dieser Welt tut. Und das, ihr Lieben, heute an Erntedank, daran wollen wir uns erinnern. Drei Dinge, die Gott in dieser Welt tut. Er tut nicht nur drei Dinge, er tut mehr Dinge, aber er nennt hier drei an sein Volk. Erstens sagt Gott seinem Volk Israel und uns heute, ich bestimme deinen Lebensort. 8 Vers 7, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Jetzt könnten wir sagen, ja gut, die haben ja schon in Ägypten gelebt und Gott führt sie jetzt. Ja, aber es ist eine viel tiefere Wahrheit. Nicht der Israelit damals hat sich Kanaan ausgesucht, hat sich selber dorthin geführt, sondern er kam in ein bereits erschaffenes Land, geführt und hineingesetzt von einem Gott, der einfach tut, was ihm gefällt. Und er wollte dieses Land für sie und er hat sie hineingesetzt. Wer von uns, ihr Lieben, hat sich dafür entschieden, in Deutschland irgendwann für den letzten 5 bis 80 Jahren geboren worden zu sein? Niemand. Wer von uns hat wirklich etwas dafür getan, außer unsere kümmerlichen, alltäglichen Versuche, das zu erhalten, was wir haben? Niemand. Wir leben in einem Land, unglaublich gesegnet vom Klima. Darf man es heute überhaupt sagen? Das ist fast schon heretisch, aber egal, wo man hinguckt, es ist grün, es wächst. Wenn ihr Spaziergänger seid, wird euch auffallen, dass so viel Obst und Früchte an den Bäumen hingen oder immer noch hängen. Das konnte gar nicht geerntet werden. Vielleicht auch, weil die Menschen heute nicht mehr so viel Interesse daran haben, an Mirabellen und Äpfeln und diesen Dingen. Es ist Überfluss und Überfluss da. Selbst wir kommen nicht nach, unserem Mirabellenbaum im Garten zu ernten. Ein einziger Baum, 3 Äste erst abgeerntet und schon 20 Gläser Marmelade. Es ist so viel da, so gesegnet, so ein Wohlstand, so ein Segen. Wir sehen hier Dinge, viele davon im Garten gewachsen. Ich möchte bescheiden anmerken, dass der größte Zucchini aus meinem Garten kommt. Aber nur wegen Pauls Spezialdünger. Also wer, wie ich, keinen wirklich grünen Daumen hat, der möge zu Paul Dederer gehen und sein Granulatdünger von Professor Seifert holen. Das wirkt wirklich Wunder. Der hier, der ist von uns. Also das wächst bei uns im Garten. Selbst Menschen, die kaum Ahnung haben, wie ich, die sich da ein paar YouTube-Videos angeschaut haben und es versuchen, es sprießt und wächst. Eine Pflanze rein, hin und wieder mal gießen, ein bisschen Dünger rein und tatsächlich den ganzen Sommer Zucchini ernten, bis es heißt, oh nö, schon wieder Zucchini-Suppe, weil es zu viel ist. Uns geht's so gut, ihr Lieben. Und Gott sagt seinem Volk, ich bestimme dein Lebensort. Ich habe dich in ein Land gesetzt und ich habe dir all diesen Segen gegeben. Vergiss es nicht, das warst nicht du, sondern ich habe dich hierher gesetzt. Und es ist der Urgrund, warum Dankbarkeit und Lob Gottes Pflicht ist. Nicht, es wäre schön, ihm einmal im Jahr an Erntedank zu danken und sagen, danke Herr für den Segen. Danke, dass ich in einem Land leben darf, wo tatsächlich Milch und Honig regelrecht fließen. Aber er sagt seinem Volk noch etwas weiteres. Er sagt ihnen, nicht nur ich habe dir einen Lebensort bestimmt, ich habe dir ein Land bereitet, sondern ich habe alles erschaffen. Schaut nochmal in diese Auflistung in Versen 14 bis 16, die Gott hier gibt. Es sind alles Dinge, die der Mensch braucht, um zu leben. Die Dinge, die er nicht nur braucht, sondern die er im Überfluss hat, es sind Lebensmittel. Es ist Wasser, es ist Erde, es sind Rohstoffe. All diese Dinge, sagt Gott, habe ich dir gegeben. Wir lesen von Honig, von Wein, von Feigen, von Oliven, von Brot und nicht in Dürftigkeit, heißt es hier. Nicht nur eine Sorte, wie im Süden Europas. Da geht man in die Bäckerei und denkt, wow, und sieht eine Mehlsorte in 80 Formen. Wir in Deutschland, wir haben 80 Mehlsorten in ich weiß nicht wie vielen Formen. Ja, nicht in Dürftigkeit, sondern Brot in Fülle. Eisen, Rohstoffe, Steine. All diese Dinge, sagt Gott, kommen von mir. Ich unterrichte 3 erste Klassen in biblischem Unterricht bei uns jetzt an der Grundschule. Und wenn man mit den Kindern redet, sie verstehen es und sie nehmen es so kindlich und klar an. Wir beginnen in der Schöpfung und gehen durch. Und wenn man dem Kind sagt, guck egal was an, was du hier siehst, alles, was du anfassen kannst, hat seinen Ursprung in Gott. Und dann sitzen Kinder da und fassen Dinge an und ihre Nebensitzer und merken, alles, was da ist, hat seinen Ursprung in Gott. Verfolgen wir es zurück. Selbst das Plastik aus der Industrie, verfolgen wir es zurück. Wir landen beim Erdöl und wir landen bei den Bäumen und wir landen bei den Pflanzen und wir landen bei der Erde und bei den Steinen und bei der Luft und bei dem Wasser und alles ist von ihm. Alles. Ein großer deutscher Denker, Leibniz, er hat einmal diese Frage gestellt, vielleicht die beste Frage, die man philosophisch stellen kann. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Warum gibt es etwas? Und die Antwort der Bibel ist, weil es einen lebendigen Gott gibt, der es gemacht hat und es gehört ihm. Alles. Jeder Bissen, den wir nehmen, jeder Schluck, den wir trinken, alles ist von ihm. Eine dritte Botschaft hat Gott an sein Volk. Er sagt nicht nur, ich setze euch in ein Land, ich gebe euch euren Lebensort. Er sagt nicht nur, ich bin es, der alles vorbereitet. Bäume, Felder, Wiesen, Flüsse, Gärten. Nein, sondern Gott, er ist kein ferner Gott. Und er sagt seinem Volk, ich bin der Gott, der erziehend in euer Leben eingreift. Ihr Lieben, ich glaube, der größte Trugschluss in unserer Zeit ist, es gibt wenige Menschen, die sagen, ich bin Atheist, es gibt keinen Gott, das alles macht überhaupt keinen Sinn, Moral gibt's nicht, nach dem Tod kommt nichts. Das ist verhältnismäßig wenige Menschen. Die meisten Menschen, sie machen sich's viel bequemer und sie sagen, ja, den mag es schon geben, aber er ist so weit weg und er greift nicht ein. Nennt man den Deismus, dieser eine Gott, der diesen Kreisel der Welt einmal angedreht hat und jetzt steht er seit hunderttausenden Jahren da und schaut einfach zu, was der Mensch da unten tut und treibt. Und die Bibel sagt, es ist falsch. Schaut mal, was die Verse 14 bis 16 sagen. Und wenn du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausführte, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind und Dürre, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kiesenfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Manna speiste, das deine Väter nicht kannten. Warum? Um dich zu demütigen und um dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue an deinem Ende. Gott greift ein und Gott erzieht. Ich habe vorher gesprochen von der Nachkriegszeit, vom Kältewinter 1946-47, es war schrecklich. Und den Menschen, es war wirklich in der Geschichte unseres Landes eine furchtbare Zeit. Wenige Männer waren da, die meisten waren gefallen. Irgendwo in russischer, französischer Kriegsgefangenschaft. Frauen, die irgendwie versuchten, in den zerbombten Städten zu überleben. Aber wisst ihr, was damals voll war? Das waren nicht die Bäuche, die waren leer. Das waren die Kirchen. Zerbombt. Und in den Kellern, da trafen sich die Menschen. Und in dieser Not, und ich würde nicht so sagen, eine Not, die einfach kam, ein erzieherisches Eingreifen Gottes, auch damals. Wir haben Schuld über Schuld auf uns geladen und Gott hat eingegriffen und er hat gestraft. Aber dann begann etwas, die Menschen, sie merkten die Leere. Und die Kirchen wurden voll. Es war die Zeit, wo die großen Evangelisten in Deutschland in den 50er und 60er Jahren überall hingingen. Ich las vor kurzem von Gerhard Bergmann, ein Evangelist, der in Dörfer kam und die Städte und Dörfer drumherum kamen zusammen, dass es 10-fache der Bevölkerung da war. und sie hörten auf Gottes Wort. Das war eine Hinwendung zu ihm. Warum? Weil Gott eingriff und weil er die Menschen wieder zu sich zog. Gott ergreift erziehend in unser Leben ein und es sind gerade diese Zeiten, wo Leid und Not ist, wo wir uns wieder zu Gott hinwenden. Aber ihr Lieben, darin liegt eine große, große Gefahr. Ich glaube, wenn wir diesen Text lesen und zum Kern kommen wollen, sagen, was ist Gottes Anliegen? Warum warnt er hier sein Volk so ausführlich, über ein ganzes Kapitel hinweg? Unser Herz ist meistens so, wenn wir in Not sind, dann schreien wir zu Gott. Wenn unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind, dann suchen wir ihn. Es können natürlich seelische Nöte sein, es können gesundheitliche Nöte sein. In diesem Fall aber einfach Nöte, die das betreffen, was wir zum Leben brauchen. Wasser, das fehlt. Nahrung, die fehlt. Häuser, die fehlen. Das hat das Volk erlebt. Und da ist es leicht, zu Gott zu kommen. Es ist nicht nur leicht, das ist die Reaktion, glaube ich, eines fast jeden Menschen, egal wie er aufgewachsen ist. Aber was ist, wenn die Bedürfnisse gestillt sind? Was ist, wenn ich bekommen habe, wonach ich mich so gesehnt habe? Die Antwort ist eigentlich immer, wenn wir einfach nur unserem Herzen folgen, Gottvergessenheit. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Und es betrifft nicht nur Nahrung, es betrifft alles. Ich glaube, wir kennen das. Es ist ein tiefer Schmerz, Menschen zu erleben, wo man den Eindruck hat, die mögen mich wirklich. Das ist ein echter Freund, bis ich ein Jahr später merke, ach, der hat einfach nur was von mir gebraucht. Und da ruft er an und dann klingelt das Telefon und man versteht sich super. Und wenn er mich nicht mehr braucht, wenn seine Bedürfnisse gestillt sind nach Hilfe oder Unterstützung, dann ist er wieder weg. Von solchen Menschen ganz intuitiv, wir wenden uns ab. Das wollen wir nicht, das verletzt uns und zu Recht. Ehepartner, die so ihre Ehe aufbauen nach Bedürfnisorientierung. Ich will bekommen, was ich will, meine Sehnsucht nach Liebe oder Intimität. Aber wenn ich bekommen habe, was ich wollte, wenn meine Bedürfnisse gestillt sind, dann bricht wieder mein altes Ich raus. Das hinterlässt tiefen Schmerz. Und das ist unser trügerisches Herz. Nett zu sein, jemanden zu suchen, zu besuchen, bis ich bekomme, was ich will und dann wieder wegzugehen. Und Gott weiß, so ist der Mensch nicht nur miteinander, sondern vor allem mit ihm. Und ihr Lieben, wir kennen das. Nach Gott zu rufen, in den schweren Zeiten. Und kaum haben wir, wofür wir gebetet haben, ihn wieder zu vergessen. Und zu leben, als sei nichts gewesen. Und Gott kennt es. Und deswegen hat er fünf Warnungen an eine Überflussgesellschaft. Fünf Dinge, die er seinem Volk sagt und sagt, bei euch beginnt jetzt Wohlstand. Ihr werdet Häuser bauen. Ihr werdet Gärten anlegen. Ihr werdet rausgehen und regelrechte Honigbäche haben. Euren Becher reinhalten und ihr werdet essen. Und ihr freut euch darauf, aber lasst euch fünf Dinge gesagt sein. Erstens, die erste Warnung, hüte dich, Gott zu vergessen. Dreimal in diesem Text. Hüte dich, Gott zu vergessen. Hüte dich, Gott zu vergessen. Vers 11a. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Vers 14. Und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Vers 19. Und es wird geschehen, wenn du irgend den Herrn, deinen Gott, vergisst. Merkt ihr, wie Gott es wiederholt und wiederholt und wiederholt, weil er weiß, ihr werdet mich vergessen. Es wird euch gut gehen und ich werde euch wieder egal sein. Und jetzt schreit ihr und jetzt ruft ihr und jetzt sucht ihr. Und sobald eure Bedürfnisse gestillt sein werden, stirbt eure Seele und ich bin euch egal. Lieben, das ist etwas, wir müssen unser Herz so bewachen davor. Das betrifft nicht nur irgendwelche unheiligen, ungeistlichen Israeliten damals. Das ist das Herz jedes Menschen. Und das lernt man auch nicht einmal. Und dann bleibt es bis zum Tode bestehen. Jetzt habe ich das verstanden, Gott, ich brauche dich. Das ist ein täglicher Kampf, aufzuwachen und zu sagen, Herr, egal ob ich krank bin oder gesund, egal ob ich satt bin oder hungrig, egal, ob ich Not habe oder Hilfe geben kann, ich brauche dich. Du hast mir alles geschenkt und du erhältst alles. Und meine Seele, sie verwelkt ohne dich. Ich brauche dich, Herr. Wenn wir das nicht tun, ihr Lieben, wir werden ihn vergessen. Und ich will dich ganz konkret fragen, hast du ihn vielleicht vergessen? Wenn das hier am Sonntagmorgen die einzige Tankstelle ist, um dich an Gott zu erinnern, dann hast du ihn vergessen. Dann lebst du und dann gilt dieses dreifache, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht heute dir. Und vielleicht bist du in der glücklichen Situation, dass es erst am Anfang ist und du sagst, ich komme aus einem reichen geistlichen Leben, aber ich merke, es beginnt, dann kehr jetzt um. Nimm die nächste Ausfahrt, so schnell wie möglich runter von dieser Geisterfahrt in die falsche Richtung. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, jahrelang schon, wenn ich ehrlich bin, kümmere ich mich nicht um ihn. Das ist das Gebet vor dem Essen, von dem Stefan vorher erzählt hat. Alle guten Gaben, das Einzige, was ich geistlich habe, kehr um. Kehre um, denn wenn du es nicht tust, und wenn du Gott vergisst, wird etwas weiteres eintreten. Und es ist immer die Folge von Gottvergessenheit. Hüte dich, Gottes Gebote zu missachten. Ihr Lieben, wir sehen ein Muster in der Welt und in der Weltgeschichte. Es beginnt damit, dass eine Gesellschaft und ein Volk den lebendigen Gott verachtet, vergisst, nennen wir es, wie wir es wollen. Und dann als zweiter Schritt vergessen und missachten sie seine Gebote. Warum soll ich auf die Autorität eines Gottes hören, der mir völlig egal ist? Ich weiß doch viel besser, wie es geht. Und genau das ist eingetreten in unserem Land. Auf diese Wohlstandsgesellschaft der 50er trat Ende der 60er und 70er Jahre eine Bewegung, eine Konterrevolution ein, die alles, was göttlich und alles, was gut war, nicht nur ablehnte, sondern regelrecht verachtete. Wir kennen es als die 68er. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ich lese gerne über diese Zeit, weil ich verstehen wollte, wie kann das passieren, dass eine Jugend aufsteht und alles kurz und klein schlägt, was Jahrhunderte, Jahrtausende lang einem Land heilig und lieb war, die Ehe. Die Universitäten und die Schulen, der Staat, die Wirtschaftsform, eigentlich alles. Wie kann eine Jugend aufstehen und alles kurz und klein schlagen? Ich glaube, mit ein großer Grund war die Verlogenheit ihrer Eltern. Die Verlogenheit und Heuchelei ihrer Eltern, die groß von Familie sprachen, aber nicht Familie lebten. Die große Pläne machten, aber in ihren Seelen selbst dunkel waren. Und dann steht da eine Generation auf, die sagt, das ist doch alles Heuchelei und schlägt alles kurz und klein. Und Gottes Gebote werden missachtet bis dahin, dass offensichtlich für jeden Mensch, ob religiös oder nicht religiös, der Irrsinn zutage tritt. Ein Mensch, wie wir es heute immer wieder hören, der sagt, ein biologischer Mann kann eine Frau werden. Es ist Irrsinn, es geht nicht, es ist biologisch unmöglich. Eine Gesellschaft, die sagt, es ist überhaupt kein Problem, über 100.000 Ungeborene zu töten. Es ist Irrsinn und man muss nicht religiös dafür sein, um den moralischen Kompass, der einem sagt, nein, es ist falsch. Und so sind wir heute da, dass Gottes Gebote missachtet werden. Und ich glaube, dass das Pendel der Geschichte jetzt 50 Jahre stark in diese Richtung ging. Und gerade in den Wochen, in denen wir leben, sehen wir wie nie zuvor, wie das Pendel wieder in die andere Richtung geht. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue. Wir sehen einen ganz, ganz großen konservativen Umbruch wieder. Und viele jubeln und freuen sich. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass irgendjemand heute hier sitzt, weil ihn der Tod von Charlie Kirk so aufgewühlt hat, dass er jetzt sagt, ich muss mal wieder in eine Kirche gehen. Und es scheint großartig zu sein, aber ihr Lieben, wenn wir das verwechseln mit einer echten Umkehr zu Gott und es verwechseln mit irgendeinem Patriotismus, also Konservatismus, wieder zurück, so wie es früher war, ich weiß nicht, ob die Zeit besser wird. Denn wir haben Gott vergessen und was wir wirklich brauchen, ist eine innere Umkehr. Hüte dich, Gott zu vergessen. Hüte dich, Gottes Gebote zu missachten, sagt Gott seinem Volk. 11b, sodass du seine Gebote und seine Rechte und seine Satzungen nicht hältst. Und drittens, hüte dich vor Übermut. Gott, er schaut auf sein Volk und er weiß, jetzt sehen sie, dass ich ihnen alles schenke. Aber in wenigen Jahren, wenn ihre Häuser stehen, wenn ihre Gärten blühen, wenn ihre Speisekammern gefüllt sind, wenn ihr Staat mehr oder weniger funktioniert, dann werden sie übermütig. Übermut ist das Gegenteil von Demut. Sie schauen auf sich und auf ihre Kraft. Schaut mal, wie Gott das hier zum Ausdruck bringt. Und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten und aus dem Haus der Knechtschaft herausführte. Und dann Vers 16, der dich in der Wüste mit Manna speiste, dass du deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen, dich zu prüfen, damit er dir Gutes tue am Ende. Und Gott warnt sie und er sagt, werdet nicht übermütig. Und als viertes in Vers 17, hüte dich vor Selbstvertrauen. Vers 17, und du in deinem Herzen sprichst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Ich habe bei mir etwas festgestellt, wenn man so in das Arbeitsleben hineinkommt und sein allererstes Gehalt hat, bei mir hat es ein bisschen gedauert, mit Studium, Referendariat und alles zu Ende war, war ich schon Mitte 20, bis dahin so von Ferienjobs und all diesen Dingen gelebt und überlebt. Und man ist unendlich dankbar für das erste richtige Gehalt auf dem Konto. Und nach wenigen Monaten schaut man in die Tabellen und sagt, wann kommt eigentlich die Gehaltserhöhung? Und dann guckt man und macht man, und in der freien Wirtschaft, ich bin da ja eher so beim Staat, so ein bisschen im Beamtenwesen, aber in der Wirtschaft, dann geht man vielleicht zum Chef und zum Personaler und dann führt man Gespräche und dann will man Gehaltserhöhungen und zeigt, was man doch auch alles gemacht hat dafür. Das ist ja an sich nicht verkehrt, aber wie schnell tritt Unzufriedenheit auf? Und wenn es einem kurz nur gut geht und es funktioniert, auf einmal schmiedet man Pläne. Anbau, Neubau, Umbau, Finanzierung. Und es geht so schnell und man ist mittendrin in diesem Fluss zu sagen, hat doch super geklappt bei mir bis jetzt. Und jetzt geht's weiter. Genauso hart arbeiten, dafür kämpfen. Ihr lieben jungen Leute, ich habe von dem Pendel gesprochen, das zurückgeht. Ihr kennt die ganzen Finanzkanäle auf YouTube. Und ihr kennt die ganzen Versprechen, die da von Renditen und Bitcoin und was nicht alles da ist, dort ist. Achtung, Gott sagt, werde nicht übermütig, hüte dich vor Selbstvertrauen. Das Gegenteil von Selbstvertrauen ist Gottvertrauen. Vertraue mir. Es kommt von mir. Und alles, was du hast, ist ein Geschenk. Und die fünfte Warnung, hüte dich vor dem sicheren Gericht Gottes. Die Verse 19 und 20 sind der Abschluss in diesem Text. Und es ist ein Abschluss, der wirklich in Mark und Bein geht. Hier kündigt Gott sicheres Gericht an. Nicht optionales Gericht, vielleicht, wenn ich das alles sehe und mir gefällt es nicht ganz, sondern Gott sagt seinem Volk, und ich glaube, es ist eine universelle Aussage, die gilt. Wenn ihr mich vergisst, wenn ihr meine Gebote missachtet, wenn ihr übermütig werdet und wenn ihr voller Selbstvertrauen euren Weg gehen wollt, so geht euren Weg, aber es mündet im sicheren Gericht. Und ich glaube, dieses Gericht sehen wir jetzt, heute vor unseren Augen, vor allem in Westeuropa, es betrifft nicht nur Deutschland. Schaut mal, wie Gott es sagt in Vers 19 und 20, und es wird geschehen. Seht ihr die absolute Zuverlässigkeit? Es wird geschehen, sagt Gott, wenn du irgend den Herrn, dein Gott, vergisst und anderen Göttern nachgehst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederbeugst. Ich zeuge heute gegen euch, dass ihr gewiss umkommen werdet. Wie die Nationen, die der Herr vor euch vernichtet hat, so werdet ihr umkommen, weil ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört. Gott spricht hier nicht von einem Endgericht. Auch das ist gewiss. Es wird einen Tag geben, da wird jeder Mensch vor dem Thron Gottes stehen. Und er wird niederfallen und sich niederbeugen. Und kein Wort wird seine Lippen verlassen vor Schrecken und vor Furcht und regelrechter Erschlagenheit vor dem großen Gott. Aber von diesem Gericht redet Gott nicht. Gott redet hier von einem nationalen Gericht. Er sagt, ihr seht die Völker Kanaans, die Jebusiter und die Hethiter und die Kanaaniter, die Ammoniter. Ihr seht sie und ihr seht ihren Niedergang, das bin ich. Und ich warne euch, wenn ihr ihren Weg einschlagt, ich werde euch richten. Und Gott hat es getan, oft in seinem Volk. Das Herrliche ist auch seine Gnade, wo er längst hätte alles zerschlagen müssen, was sie sich aufbauten, wegen ihrer Sünde, ihrem Götzendienst, da war er gnädig. Und er hat sein Volk am Ende durch Jesus Christus zum Sieg geführt und ihn gesandt. Aber das, was der Mensch sich aufbaute und den Wohlstand und den Überfluss, den zerschlägt Gott. Und ihr Lieben, ich glaube, dieser alttestamentliche Text gilt heute ganz genauso. Es ist ein Naturgesetz Gottes. Immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche oder diskutiere, oder wenn die Frage darauf kommt, warum Christentum? Warum dieser Glaube? Wenn wir in die Weltgeschichte schauen, ihr Lieben, und wir nehmen die Grundannahmen der Bibel, es gibt einen lebendigen Gott, der alles erschaffen hat. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um für Sünder zu sterben, und er hat ihn auferweckt von den Toten, der wird wiederkommen. Wenn wir diese Grundannahmen nehmen, sehen wir, dass diese Grundannahmen aufgebaut auf diesem Buch die westliche Zivilisation hervorgebracht haben. Und damit meine ich nicht einfach nur Wohlstand, gute, üppige Ernten und all diese Dinge, sondern all das, was wir in den letzten 1000, 1500 Jahren erlebt haben in unserem Land, auf unserem Kontinent. Egal wo diese Grundannahme nicht da war, sind Völker niedergegangen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sehen diesen Niedergang gerade jetzt vor unseren Augen. Ungefähr so seit den letzten 3 bis 4 Jahren merkt man, dass, wenn man in die Nachrichten, die Zeitungen aufschlägt, Hiobs Botschaft auf Hiobs Botschaft folgt. Und manche betrifft es ganz direkt hier. Wir haben es gelesen, die Woche wahrscheinlich von den 14.000 neuen Streichungen bei Bosch betrifft uns hier in Gmünd ganz offen, ganz, ganz direkt. Wir wissen, also ich weiß nicht, ob diese Streichung, aber einfach die generelle Entwicklung. Wir sehen, wie viele kleinere Mittelständler das Handtuch werfen, sagen, es funktioniert nicht mehr, das bringt nichts mehr. Wir sehen Familien, die leiden und leiden. Trennungen und Schmerzen, all diese Dinge. Wir sehen, wie das, was uns und unseren Vätern lieb war, irgendwie kaputt geht. Und ich habe es gesagt und ich bin felsenfest überzeugt, ich meine nicht Prophet zu sein, aber es ist einfach die Entwicklung, das Pendel geht zurück. Und ich will warnen, ihr Lieben, gerade uns Gläubige, das Pendel wird zurückgehen und es wird einen neuen konservativen Aufbruch in Europa geben. Und lasst uns nicht in die Irre führen. Die Rettung sind nicht irgendwelche neuen konservativen Politiker, irgendwelche neuen Patrioten oder sonst irgendetwas. Sie können Gutes tun, aber die Hoffnung liegt nicht darin. Gustav Heinemann, einer der letzten wirklich frommen Bundespräsidenten, hat einmal gesagt in einer Rede, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Und er meinte damit die Politiker dieser Welt, er gehörte ja selber dazu. Eure Herren gehen und lasst uns es nicht vergessen. Egal wie viele Charlie Kirks da aufstehen und wie groß jetzt Besucher in Kirchen sind und welche Parteien auch immer Aufschwung kriegen, unsere Hoffnung liegt nicht in Politikern, Parteien, Staatsform oder irgendetwas. Und wenn dieses Pendel nicht aufgefüllt wird mit geistlicher Erweckung, dann wehe uns Gott. Wehe uns Gott. Und lasst uns nicht auf diesen politischen Zug aufspringen. Wirklich, lasst uns nicht aufspringen. Unsere Hoffnung liegt in dem einen, den wir nicht vergessen dürfen. Und jede Erneuerung in der westlichen Gesellschaft hatte seinen Ursprung in einer geistlichen Erweckung. Wenn dich dieses Thema interessiert, ich gebe dir gerne ein paar Bücher. Immer, immer, egal ob England, Amerika, Frankreich, Deutschland, wo es zu einem Umschwung kam, es ging geistliche Erweckung vorher einher. Und das brauchen wir in unserem Land. Und lass uns beten dafür und lass unsere WhatsApp-Status endlich in Frieden mit unseren politischen Botschaften. Es interessiert niemanden, es braucht niemand. Das hilft auch niemandem. Wir brauchen unseren Herrn und unser Land braucht unseren Herrn. Und heute an Erntetank, da sehen wir das. Und wir sehen, was er uns geschenkt hat. Und egal, ob wir innerlich Angst haben und sagen, zittert auch mein Job. Wie geht's wirtschaftlich weiter? Was wird mit den Familien sein? Komme ich als Lehrer noch klar an den Schulen, wo alles drunter und drüber irgendwie zu gehen scheint? Weil Kinder aus Familien kommen, wo die Elternhäuser instabil sind. Ihr Lieben, egal wie groß die Not ist, egal wie groß die Sorge, egal wo das Ganze politisch und wirtschaftlich hingeht, wir haben einen lebendigen Gott. Und dieser Gott soll zwei Aufrufe an uns Menschen, ihm sollen wir und wollen wir folgendermaßen begegnen. Erstens, preise Gott im Überfluss für seine reiche Fürsorge. Ich glaube, Menschen, die, was ist das Gegenteil von Überfluss? Armut wahrscheinlich. Menschen, die in Armut leben, sind wahrscheinlich viel dankbarer wie Menschen, die im Überfluss leben. Wenn es einem nicht gut geht und man setzt sich an den vielleicht kalkgedeckten Tisch, aber da ist was und gestern war nichts da, ich glaube, dann betet man ein ehrliches und tiefes Dankesgebet und sagt, Herr, danke. Heute dürfen meine Kinder essen, es geht uns gut und wir danken dir, Herr. Schaut mal, wie er das an sein Volk Israel sagt in Vers 10. Und hast du gegessen und bist du satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Und es ist schwer. Warum ist es schwer? Hüte dich davor, Gott zu vergessen. Weil wenn die Bäuche voll sind und vielleicht auch ein bisschen wachsen und alles ist gut und üppig, da im Überfluss, wie schnell vergessen wir ihn? Und er sagt, nein, gerade dann, preise mich. Preise mich. Nicht, weil Gott unseren Dank braucht und sich dann geehrt fühlt. Er ist Gott. Er braucht gar nichts. Aber er weiß, wir brauchen es. Wir brauchen es. Zu wissen, das war nicht meine Kraft. Das war nicht mein genialer Verstand, der mir das Geld auf das Konto gebracht hat. Es ist alles vom Herrn. Und ich preise ihn mit allem, was in mir ist. Wir haben vorher dieses herrliche Lied gesungen. Von jedem Kontinent bis an das Erdenend. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Die Lieben, lasst uns hier wieder lernen, echt und tief dankbar zu sein. Das ist nicht das Gebet vor dem Essen. Es ist viel mehr. Und dieser Dank und dieser Preis, er schützt uns so vor Unmut, vor Frustration, vor Genervtsein von Dingen, weil wir wissen, es geht mir so gut. Und selbst wenn dieses Leben sein Ende findet, wenn ich in Krankheit, in Hunger, in Leid und in Depression stehe, es bricht der Tag an. Eure Herren gehen, Gustav Heinemann, mein Herr kommt. Und er wird es alles auflösen. Und er wird es richten und er wird jede Träne abwischen. Und es erfüllt das Herz mit Preis und mit Lob. Und ein zweiter Aufruf Gottes, erinnere dich, ich könnte hier in Klammer vielleicht sagen, täglich, woher dein Überfluss wirklich kommt. Vers 18, sondern du sollst dich daran erinnern, dass der Herr dein Gottes ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhalte, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es an diesem Tag ist. Ich will diesen Aufruf ganz besonders an die Männer hier weitergeben, damit auch an mich, ich stehe hier nicht als der Prediger, der das alles lebt, wir sind alle im selben Boot mit einem trügerischen Herzen. Gerade wir Männer, wir müssen uns oft, mindestens wöchentlich, noch besser täglich, am allerbesten stündlich daran erinnern. Es sind nicht wir, die unsere Familien ernähren, versorgen, schützen. Wir haben den Auftrag und wir müssen das tun. Aber der Urgrund für all das ist der Gott, der hier sagt, wer gibt dir Kraft, Vermögen aufzuhäufen? Ich bin es. Wer gibt dir das Material für alles, was du tust? Ich bin es. Wer lässt dich morgens aufwachen und die Augenlider das erste Mal aufschlagen? Ich bin es. Wer gibt dir Luft, um den ersten Atemzug am Morgen zu nehmen? Ich bin es. Und so lasst uns daran denken und diesem Wahn niemals verfallen. Mit echter Männlichkeit und echter Disziplin und echter Kraft und Härte will man all das schon schaffen. Das endet immer im Chaos. Nein, erinnere dich, woher dein Überfluss wirklich kommt. Er kommt von Gott, dem Herrn. Ihr Lieben, wir stehen mit diesem Erntedankfest an einer gewissen Wegscheide. Ich glaube wirklich, dass wenn wir in die Geschichtsbücher schauen werden, wir vielleicht nicht mehr, aber unsere Nachkommen in 100 Jahren, wenn es sie einmal geben sollte, es werden die Jahre sein, in denen wir genau jetzt leben, die 2020er Jahre, die große neue Dinge eingeläutet haben. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Wir werden es sehen, aber eine Umbruchzeit ist da. Egal, wie die Welt da draußen weitergeht, egal, ob große Not vor uns steht oder eine echte Rückbesinnung auf irgendwelche alten Werte, was wir brauchen und was unsere Botschaft ist, an jeden, der heute hier sitzt, und ich hoffe so, dass du das von ganzem Herzen glaubst und aufnimmst und dein Herz das wirklich verinnerlicht. Ich erinnere mich an meinen Gott. Ich halte seine Gebote, weil sie von ihm kommen. Ich gehe in Demut vor ihn. Ich vertraue nicht mir selbst, ich vertraue ihm. Ich preise ihn von meinem ganzen Herzen und ich weiß, alles, was ich habe, kommt von ihm. Ihr Lieben, mit diesem Blick in die Zukunft kann kommen, was will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt und er wirkt. Wir dürfen mit Dank und Lob und Freude und Ruhe, tiefer Ruhe, erwarten, was auch immer kommen möge. Wir dürfen essen und auch dazu will ich uns aufrufen, es sind so wunderbare Zeiten, zusammenzukommen, gut zu essen, gut zu trinken, eine gute Zeit zu haben, aber auch da den Herrn nicht zu vergessen, sondern in allem, in was wir sind, in unseren Gesprächen, in unseren Treffen, in unseren Mahlzeiten, ihm von ganzem Herz Dank zu geben, weil alles, was ist, von ihm kommt und alles, was jemals sein wird, von ihm kommt und wir sicher in seiner Hand ruhen dürfen. Amen. Lass uns aufstehen und gemeinsam beten und diesen großen Gott loben und preisen für alles, was er uns schenkt. Herr, auch ich will so um Vergebung bitten, Herr, wie viele Tage gab es im letzten Jahr, wo ich halbherzig gedankt habe, aus Gewohnheit, aber das Herz nicht voll war mit Lob, mit Freude, mit Dankbarkeit für dein Wirken. Das Brot auf dem Tisch war, Nahrung im Überfluss, Wohnraum, Mobilität, ein sicherer Staat, all diese Dinge. Und wir danken dir dafür, Herr. Und wir wollen dich nicht vergessen. Vergib uns unsere Undankbarkeit, unsere Vergesslichkeit. Wir wollen dich suchen mit allem, was in uns ist, Herr, gerade wenn unsere Bedürfnisse gestillt sind. Vergib uns dafür, Herr, dass wir schreien, wenn wir Dinge brauchen und wieder vergessen, wenn du uns gegeben hast. Und wir beten und flehen für unser Land. Herr, was unser Land braucht, das bist du. Und so beten und flehen wir, dass du es wirkst, dass die Leiter unseres Volkes in Wirtschaft und Politik und Medien, dass sie umkehren und dass sie dich suchen und dass sie sich deinem Wort beugen und eine Erweckung in unserem Land geschieht. Bete für die junge Generation, Herr, die in so einer Sinnlehre aufwächst und sie sehen und spüren es. Schenke Erweckung. Lass deine Gemeinden wachsen und überall in unserem Land neue Orte und Oasen der Anbetung entstehen, wo Menschen aufstehen, die dich kennengelernt haben und dir aus ganzem Herzen sagen, danke. Danke an den Schöpfer und Erhalter aller Dinge, dass du uns Leben gibst, Nahrung gibst, Familien gibst, Berufe gibst. Wir beten dich an für all das, du großer, lebendiger Gott. Amen.